Dieser Podcast beschäftigt sich mit Ereignissen aus der Zeit des Nationalsozialismus und schildert persönliche Lebensgeschichten im Kontext von Holocaust und Verfolgung. Die Episoden enthalten szenische Beschreibungen von körperlicher und psychischer Gewalt, Entmenschlichung und Tod. Die Darstellungen können emotional belastend sein. Nach dem Zweiten Weltkrieg bot die noch junge Bundesrepublik den Opfern und Verfolgten des Naziregimes sogenannte Wiedergutmachungszahlungen. Doch nicht nur der Begriff war problematisch, auch der Prozess, eine solche Zahlung zu erhalten, gestaltete sich häufig als äußerst schwierig. Denn die Sachbearbeiter, die über die Zahlungen entschieden, urteilten sehr unterschiedlich. Teilweise mit äußerster Härte, manchmal voller Verständnis. Aber stets nach geltender Gesetzeslage. Das Landesarchiv Baden-Württemberg möchte diesen Teil deutscher Historie mit diesem Podcast wieder sichtbar machen und hat einige Entschädigungsakten ausgesucht, die nicht nur zeigen, welche Geschichten sich hinter den bürokratischen Verfahren verbergen, sondern auch, wie chaotisch die Regelungen teilweise waren. Und wie ein Land versucht hat, das Grauen aufzuarbeiten, das es gerade erst begangen hat. Geschichte wird wieder lebendig durch sprechende Akten.
Guten Abend, verehrte Herrschaften. Ich heiße Sie herzlich willkommen hier in den heiligen Hallen des Hamburger Hansa-Theaters. Sie haben sich richtig entschieden, den langen und beschwerlichen Weg heute auf sich zu nehmen und zu uns zu kommen. Denn was Sie hier gleich auf der Bühne erleben werden, haben Sie so noch nirgendwo gesehen. Es ist die perfekte Illusion. Oder ist es überhaupt eine? Die Künstlerin, die nun zu uns auf die Bühne kommt, ist eine Wandlerin zwischen den Welten. Sie nimmt uns mit auf eine Reise um diesen Globus und schenkt uns einen Einblick in fremde, aufregende Kulturen. Und immer wieder werden Sie sich die Frage stellen müssen, ist das alles echt, was ich da sehe? Ist das die Wirklichkeit? Und vielleicht am wichtigsten, ist das überhaupt ein Frauenzimmer da auf der Bühne? Lassen Sie sich verzaubern, lassen Sie sich verwirren. Hier ist für Sie von den Bühnen dieser Welt auf die schönste Bühne dieser Welt in unserem Hansa-Theater exklusiv für Sie die mysteriöse Hilma Davita!
Na hallo, meine Damen und Herren. Hallo, meine lieben Hamburger und Hamburgerinnen. Folgen Sie mir auf eine Reise ins wilde Afrika. Und nun reisen wir nach Mexiko. Farben, Tango, Castagnetten, olé! Oh, willkommen auf Hawaii. Sehen Sie meine Hüften in diesem schönen Bastrock schwingen. Danke, danke. Sie waren ein fantastisches Publikum. Danke, Hamburg. Ja, bitte. Die Tür ist offen.
Guten Abend, Fräulein Damita.
Du kannst ruhig Michael zu mir sagen. Ich bin ja jetzt in Zivil. Mit wem habe ich denn das Vergnügen?
Mein Name ist Siegfried. Siegfried Jansen. Ihre Vorstellung war ganz außergewöhnlich.
Och, vielen Dank, mein lieber Siegfried. Das ist ja wirklich nett. Kann ich denn irgendwas für dich tun?
Hätten Sie eventuell ein Autogramm für mich?
Na, heute ist dein Glückstag, lieber Siegfried. Sieh her, ich habe ganz neue Karten von mir machen lassen. Kosten nur 20 Pfennig pro Stück. Für dich mache ich aber einen Sonderpreis. 30 Pfennig. Kleiner Scherz.
Oh, Also die sind aber wirklich außergewöhnlich. Dann nehme ich... Ich nehme gleich drei.
Gleich drei? Wozu brauchst du denn so viele?
Naja, ich will sie einfach unterstützen, Fräulein, damit... Herr Michael.
Ach, du bist ein Schatz. Hier deine Bilder. Freue mich, dass sie dir gefallen. Und wenn du mich jetzt wieder entschuldigen würdest, ich habe gleich noch eine Spätvorstellung.
Aber natürlich, Frau... Herr Fräulein...
Ach, sag einfach, was dir am besten passt.
Fräulein Damita, ich danke Ihnen. Ihre nächste Show sehe ich mir auch direkt an.
Es ist aber das gleiche Programm, ne? Nicht, dass du dich langweilst.
Sicher nicht. Danke Ihnen.
Reizend. So, dann wollen wir uns mal fertig machen, Sportsfreund. Die zweite Vorstellung spielt sich nicht von allein.
Willkommen im Wintergarten zu Berlin.
Einen schönen guten Abend hier im Düsseldorfer Apollo.
Im Namen des Breslauer Liebig heiße ich Sie herzlich willkommen.
Servus und einen schönen guten Abend hier im Ronacher, Wiens bester Adresse für Abunterhaltung.
Hilmar Damita.
Hilmar!
Und hier ist
Hilmar
Damita!
Test. Ich glaube, das geht so. Aufnahme von Rechtsanwalt Heinz A. Pester, München, den 10.01.1958, 10.43 Uhr. Bei mir ist Frau Ursula Klöver. Ich stelle Ihnen das Mikrofon mal so hin, ja? So, bitte, sagen Sie mal bitte etwas.
Aber was soll ich denn sagen?
Ist egal, irgendetwas. Ich brauche das nur, um die Aufnahme einzustellen. Stellen Sie sich einfach vor.
Ja, also mein Name ist Ursula Klöver, geborene Dallmann. Ich wohne hier in München. Ich bin Artistin von Beruf. Ja.
Das reicht schon ganz wunderbar. Dann legen wir einfach mal los. Also, mein Name ist Heinz Pester. Ich vertrete Herrn Meyer bezüglich seiner Entschädigungsforderungen. Bei mir ist Frau Ursula Klöver, eine Bekannte aus Herrn Meyers früheren Tagen. Frau Klöver, erzählen Sie mir bitte alles, was Sie mir über Herrn Meyer sagen können, woher Sie ihn kennen, was er damals für ein Mensch war und so weiter.
Ja, gut, also der Michael, also der Herr Meyer, den habe ich so um 1926 kennengelernt, in Berlin. Da ist er ja noch als Hilmar Damita aufgetreten, durfte er da noch. Oh, das war eine Schau, kann ich Ihnen sagen. Ich habe den ja mal im Wintergarten gesehen und... Ich habe ihn dann im Zentralcafé an der Friedrichstraße kennengelernt. Das war damals so ein Künstlertreff, müssen Sie wissen. Da trafen sich Künstler aus der ganzen Welt, nur die Besten der Besten. Da war immer was los. Und da stand er eines Tages vor mir, der Michael. Was für eine Erscheinung. Hat mir richtig imponiert. Ein Bild von einem Mann. Also, nicht, dass Sie jetzt denken, ich würde für den schwärmen. Also, das war mir schnell klar, dass ich da keine Chance haben würde.
Weil?
Naja, der Michael, der hat keinen Frauen hinterhergeguckt, wenn Sie wissen, was ich meine. Er hat mir sogar mal erzählt, dass er wegen dem 175er verhaftet worden sei. Können Sie sich das vorstellen?
Sie meinen Paragraph 175, der homosexuelle Handlungen unter Strafe stellt?
Genau den. Unmenschlich, wenn Sie mich fragen. Höchst unmenschlich.
Mal was ganz anderes. Haben Sie Herrn Meyer jemals politisch erlebt?
Aber ja, es war ja so, das Zentralcafé, diese Leute, die sich da trafen, da waren auch sehr viele jüdische Mitbürger dabei. So ab 1928 hat man schon gemerkt, wie der Wind sich gedreht hat, wie es ungemütlich für Jüdinnen und Juden wurde. Ich bin ja selber Halbjüdin, hab mich dann auch im Untergrund der Gruppe der Berliner Künstler angeschlossen. Aber der Michael, der hat da immer gegengehalten gegen die Nazis. Der hat das gar nicht eingesehen und dabei war der ja Christ. Aber das spielte keine Rolle für den. Der wollte einfach nicht, dass Juden irgendwie schlechter gestellt sind als andere. Manchen seiner jüdischen Kollegen hat er auch Geld zugesteckt, wenn es bei denen eng wurde. Er hat sich richtig für die eingesetzt. Dafür hat er sogar seine Kontakte in die NSDAP genutzt, weil er da Leute kannte, um die Situation für die Juden in seinem Umfeld zu verbessern. Können Sie sich das vorstellen? Wie furchtlos! Der hat die Nazis richtig gehasst. Wissen Sie, was der immer gesagt hat? Wer sich gegen Gott stellt, muss untergehen. Das waren seine Worte. Und das war ja ganz klar gegen die Nazis gerichtet. Die waren ja gegen alles Religiöse. Wer sich gegen Gott stellt, muss untergehen. Das war Michaels Spruch. Immer wieder. Auch 33, als es richtig schlimm wurde.
Hitler zum Reichskanzler ernannt? Das ist doch nicht zu fassen. Ja, sind die denn von allen guten Geistern verlassen? Diesen Lump? Die Welt geht vor die Hunde. Aber das lass ich nicht zu. Dieses verdammte Nazi-Pack. Ach Himmel, ich muss mich sputen. Ich hab doch gleich wieder Vorstellung. Und jetzt eben noch in die Garderobe fertig machen. Und dann kann die fantastische Hilma Damita dem Publikum wieder zeigen, wie schön die Welt sein kann. Guten Abend, Herr Frisch.
Ach, Herr Meier. Moment, warten Sie mal.
Na nur, Herr Frisch, Sie haben mich doch noch nie angehalten. Sind Sie heute mal der besonders strenge Pförtner?
Ja, nun, nein. Natürlich nicht. Es ist was anderes.
Aber was gibt es denn, mein guter Herr? Wir kennen uns schon so lange. Ich gehe hier seit Jahren ein und aus.
Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, dass jemand in Ihrer Garderobe wartet. Jemand Offizielles.
Jemand Offizielles? Jetzt machen Sie mich aber neugierig. Ich sehe direkt einmal nach. Wer möchte mich denn da sprechen?
Ach, da sind Sie ja endlich. Sind Sie Michael Meier?
In ganzer Pracht, jawohl. Und Sie sind?
Oberwachtmeister Kowalski, Polizeidirektion 25. Herr Meier? Ich weise Sie hiermit darauf hin, dass es von nun an untersagt ist, die öffentliche Ordnung auf Ihre Art zu stören. Das bedeutet, dass die abnorme zur Schaustellung Ihres Lebenswandels hiermit verboten wird und auch an anderen Orten nicht toleriert werden kann. Ihre entartete und perverse Kunst, wie Sie es zu nennen pflegen, des Damenimitators, ist von nun an illegal im Deutschen Reich unter unserem Kanzler Adolf Hitler. Jede Zuwiderhandlung wird strafrechtlich verfolgt und kann mit hohen Haftstrafen belegt werden.
Wie bitte? Ich glaube, ich höre wohl nicht recht.
Nun, wie ich sehe, haben Sie dies zur Kenntnis genommen, dann ist meine Aufgabe erledigt. Ich empfehle mich, Herr Meier. Heil Hitler!
Was war das denn? Das können die doch nicht machen. Das kann doch niemals ernst gemeint gewesen sein.
Wenn ich Sie dann eben rausbegleiten darf?
Bitte was? Rausbegleiten? Mir ist gerade nicht nach Scherzen, Herr Frisch.
Ja, die Intendanz hat mich angewiesen, Sie des Theaters zu verweisen, da Sie jetzt hier nicht mehr erwünscht sind.
Moment mal, was passiert hier gerade? Nicht mehr erwünscht? Von einem auf den anderen Moment? Das kann mir der feine Herr Intendant ja wohl auch persönlich sagen, so eilig wie er es plötzlich hat, mich loszuwerden.
Leider nein, er ist gerade sehr beschäftigt und hat mich gebeten, mich der Sache anzunehmen. Kommen Sie, Herr Meier, es ist für uns alle nicht leicht. Lassen Sie uns das Ganze schnell und unkompliziert über die Bühne bringen.
Gerade eben war ich noch kurz vor meinem Auftritt und jetzt soll das einfach alles vorbei sein? Einfach so? Weil diese Hitler-Schergen das so wollen? Wirklich? Und Sie alle lassen sich das einfach so gefallen? Ich fülle hier jeden Abend den Saal!
Dann machen Sie es uns doch nicht schwerer, als es sein muss, Herr Meier. Ist ja auch nicht alles so schlecht, was diese Nazis wollen.
Ha! Was für ein Hohn! So etwas ausgerechnet mir zu sagen. Ich habe gerade meinen Beruf wegen denen verloren. Aber lassen Sie sich gesagt sein, Frisch, dieses gottlose Pack wird nicht weit kommen. Wer sich gegen Gott stellt, muss untergehen. Das muss ein Albtraum sein. Das kann nur ein absoluter Albtraum sein. Ich wache sicher gleich auf.
Aber es war kein Albtraum, aus dem man aufwachen konnte. Michael durfte nicht mehr auftreten. Zumindest nicht als Hilma Damita. Das war ein schwerer Schlag. Michael war einer der größten Damenimitatoren des Landes. Er bekam für ein Engagement im Schnitt zwischen 50 und 60 Reichsmark pro Auftritt. gelegentlich sogar 70. Seine Nummer war sehr gefragt. Und dann haben die Nazis sie einfach so mir nichts, dir nichts verboten. Da musste er erst mal sehen, wie er weiterhin Geld verdienen kann. Soweit ich weiß, spielte er dann viel an Theatern, aber hauptsächlich Komparserie. Und ein paar Aushilfsgelegenheiten auf dem Rummel nahm er wohl auch wahr. Er schlug sich so durch.
Vielen Dank erstmal bis hierhin, Frau Klöver. Wenn wir noch weitere Fragen haben, dürfen wir uns bei Ihnen melden?
Aber ja. Und grüßen Sie Herrn Meier sehr herzlich von mir. Ich hoffe, es geht ihm gut.
Das mache ich. Danke nochmal. Ich begleite Sie noch nach draußen. So, die Aufnahme läuft. Aufnahme, Rechtsanwalt Heinz Pester. Wir haben den 29.11.1957 in München. Es ist 12.15 Uhr. Eidesstattliche Erklärung in Sachen Michael Meier. So, wenn Sie uns vielleicht erstmal Ihren Namen verraten und Ihren Beruf.
Mein Name ist Max Rappmannsberger. Zurzeit wohnhaft in München und ich bin Schauspieler von Beruf.
Herr Rappmannsberger, was können Sie mir über Herrn Michael Meier erzählen?
Wir haben uns Anfang 1939 kennengelernt, als wir beide in München Theater gespielt haben. Ich hatte ein Engagement am Residenztheater, während Herr Meier Statistenrollen am Prinzregententheater spielte. Seit wir uns trafen, haben wir fast jeden Tag miteinander verbracht. Wir haben uns einfach gut verstanden. Dabei habe ich viel gelernt über Herrn Meier und seinen Blick auf die Welt. Nun, er hielt damit auch nicht gerade hinterm Berg.
Und wie hat er auf die Welt geblickt?
Er war wirklich ein entschiedener Gegner der Nationalsozialisten. Dass das jemand so offen zeigte, das war zu der Zeit recht selten. Wenn überhaupt, dann haben die Leute das hinter vorgehaltener Hand geäußert. Aber nicht so offen wie Michael. Ich habe auch oft versucht, ihn zurückzuhalten. Wissen Sie, man machte sich wenig Freunde, wenn man so gegen die Nazis sprach. Das konnte richtig gefährlich werden. Aber Michael ließ sich nicht beirren. Das kann man sicher mit seiner Wut auf die Nazis erklären, weil die ihn ja seiner ganzen beruflichen Existenz beraubt haben. Das konnte er ihnen nicht verzeihen. Wie oft habe ich ihm gesagt, nicht hier, Michael, wenn er mal wieder lospolterte in einer Kneipe, wenn wir mit Freunden zusammensaßen. Da drehten sich immer die Köpfe nach uns. Auch von den anderen Tischen, und ich habe den Leuten angesehen, dass sie manchmal zustimmten, aber dass wir oft misstrauisch ins Visier genommen wurden. Hochverrat, Wehrkraftzersetzung und so weiter. Die Denunzianten waren ja überall.
Aber hatte das denn sonst irgendwelche Konsequenzen?
Aber ja. Eines Tages sprach ihn jemand auf der Straße an. Ich war gerade mit Michael auf dem Weg zum Theater. Der Mann hatte uns richtig aufgelauert, das hat man gemerkt.
Ich sag dir, Max, das wird eine super Vorstellung heute Abend. Du wirst sie alle begeistern, wie immer.
Ach komm, du schmierst mir doch nur Honig um den Bart. Aber eines Tages, da bekomme ich die Hauptrolle. Und dann...
Sie sind doch Michael Meier, der Schauspieler.
Wer will das wissen?
Uns ist zu Ohren gekommen, dass Sie kein Mitglied bei uns werden wollen. Und deswegen fordere ich Sie hiermit auf, Mitglied der NSDAP zu werden.
Ich habe keine Ahnung, woher Sie diese Informationen haben, aber es stimmt. Ich werde einen Teufel tun und eurem Verein beitreten.
Michael.
So, so. Ich verstehe. Ist das Ihr letztes Wort?
So wahr ich hier stehe.
Nun, wir werden sehen, Herr Meier. Aber gut zu wissen, woran wir sind. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ich nicht.
Michael, du musst dich zusammenreißen. Du weißt doch, wie gefährlich die sind. Man hört da die schlimmsten Sachen.
Max, deine Sorge in allen Ehren. Aber wenn wir klein beigeben, haben wir schon verloren. Und das kann ich nicht zulassen.
Er konnte so stur sein.
Und die Partei? Beließen Sie es dabei?
Mitnichten. Nach ein paar Wochen sprach mich wieder einer von denen an, als ich alleine unterwegs war. Warum Michael denn nicht in die Partei wolle und wo er überhaupt sei und so. Ich habe gesagt, ich wüsste von nichts. Wieder ein paar Tage später, ich war gerade mitten in den Proben für ein neues Stück, da wurde ich mittendrin aus dem Saal ins Foyer gebeten. Und da stand so ein Mann in SD-Uniform und wartete auf mich. Er sah wirklich sehr gefährlich aus.
Guten Tag. Sie wollten mich sprechen? Ich bin gerade mitten in der Probe, wenn Sie also entschuldigen.
Es geht ganz schnell, Herr Rappmannsberger. Ich habe nur eine Frage an Sie. Wo ist Herr Meier?
Wer?
Herr Rappmannsberger. Bitte.
Ach, Sie meinen den Michael, nicht? Da kann ich Ihnen leider auch nicht weiterhelfen. Ich habe den lang nicht mehr gesehen. Ich weiß nur, dass er München verlassen wollte, aber wann und wie und vor allem wohin, da kann ich Ihnen leider nicht helfen. Das hat er für sich behalten.
Gut. Ich will Ihnen das mal so glauben, Herr Rappmannsberger. Bei Falschaussage droht Ihnen eine Anklage wegen Feindbegünstigung. Aber das wissen Sie ja sicher.
Natürlich.
Also dann, Heil Hitler.
Ja, Heil Hitler.
Wussten Sie wirklich nicht, wo Michael war?
Oh doch, ich wusste es nur zu gut. Ich hatte ihm nämlich persönlich empfohlen, München so schnell wie möglich zu verlassen, als ich das erste Mal nach ihm befragt wurde. Das schien mir alles nicht ganz geheuer. Er meinte dann, dass er nach Hamburg gehen wolle, weil das schön weit weg von München sei und er vielleicht dachte, da noch besonders gute Engagements zu bekommen. Vielleicht als Konferencier in einem Nachtclub oder ähnliches. Ich weiß es nicht.
Vielen Dank, Herr Rappmannsberger.
Herr Meier, ich schreibe mir jetzt Ihre Aussage auf. Bitte erzählen Sie mir alles so detailliert wie möglich.
Ja, natürlich. Ich versuche, mich so genau wie möglich zu erinnern.
Gut, fangen wir an. Sprechen wir über Ihre Zeit in Hamburg.
Hamburg war gut zu mir, eigentlich. Überraschend gut. Ich hätte gar nicht erwartet, mich dort so gut einleben zu können. Aber es ging. Ich war außerdem außer Reichweite der ständigen Bespitzelungen der Münchner Nazis. Das alleine war schon Grund genug, mich in Hamburg wohlzufühlen. Ich hatte meine kleinen Jobs, ich habe mein Geld verdient. Es war in Ordnung.
Was passierte dann?
Es war der 24. Juni 1943, abends. Ich weiß es noch wie gestern. Ich war gerade auf dem Weg nach Hause, von der Innenstadt aus. Und da musste ich immer in die Straßenbahn umsteigen. Das hat jedes Mal ewig gedauert, bis die kamen. So auch an diesem Abend. Es muss so gegen 21 Uhr gewesen sein, als ich plötzlich ein sehr dringendes Bedürfnis verspürte. Ich hätte vielleicht das Bier vorher nicht trinken sollen.
Sie mussten sich erleichtern.
Exakt. An der Tramhaltestelle befand sich ein öffentliches Pissoir. Meine Rettung in der Not. Ich ging hinein, aber die Tücke bei diesen Orten war schon immer, dass sie so schlecht beleuchtet waren. Nach Einbruch der Dunkelheit waren die eigentlich nutzlos. Mir blieb aber keine andere Wahl. Deswegen ging ich hinein und versuchte, mich vorzutasten. Ein wenig unappetitlich, aber die Notdurft war deutlich dringender als hygienische Bedenken. So tastete ich mich durch die Dunkelheit an der kalten Stahlwand entlang, bis sie plötzlich nicht mehr kalt und hart war, sondern weich und warm. Ehe ich begriffen hatte, was gerade passiert war, haben auch schon Handschellen um meine Hände geklickt. Ich wurde verhaftet.
Verhaftet auf dem Pissoir?
In der Tat. Es handelte sich um einen Zivilfahnder und seinen Kollegen. Und er meinte, mich dabei erwischt zu haben, wie ich intimen Kontakt mit anderen Männern suchte. Dabei wollte ich doch nur austreten. Aber die waren einfach froh, dass ihnen ein 175er ins Netz gegangen war. Als ich einen guten Monat später vor Gericht stand, war mir klar, dass alles Leugnen nichts helfen würde. Niemand glaubte mir. Ich bekannte mich dann schuldig, in der Hoffnung, dass meine gespielte Einsicht irgendwas verbessern würde. Aber während des Prozesses wurde mir klar, dass ich in der Falle saß. Ich wusste, was mir blüht. Da ich aus demselben Grund, also Erregung öffentlichen Ärgernisses und Verstoßes gegen Paragraf 175, schon in den 30ern zwei Verurteilungen kassiert hatte, war mir klar, dass ich in einem Konzentrationslager landen würde. Ich hatte zwar davon gehört, konnte es mir aber nicht vorstellen. Die Angst davor war auf jeden Fall absolut real. Und deswegen musste ich mich zu diesem radikalen Schritt durchringen. Einem Schritt, den ich bis heute bereue. Es blieb mir aber einfach nichts anderes übrig. Ich musste nur dieses Lager verhindern, um jeden Preis. Denn das hätte ich nicht überlebt.
Ruhe! Bitte Ruhe! Ich erteile dem Angeklagten Meier das Wort. Herr Meier,
Mein Verteidiger.
Ich übernehme das Wort für Herrn Meyer. Herr Meyer lässt an dieser Stelle mitteilen, dass er die Einsicht habe, dass er große Schuld auf sich geladen habe und dass er nicht Herr seiner Sinne und Triebe sei und damit ein Problem für die Gesellschaft darstelle. Deswegen stimmt Herr Meyer hiermit freiwillig seiner Entmannung zu, um endgültig keine Gefahr mehr zu sein. Weder für sich noch für andere. Er bittet das Gericht hiermit um die Berücksichtigung dieses Wunsches.
Bitte.
Ich verstehe.
Nun, wenn das so ist, dann ändert das natürlich einiges. Die Einsicht von Herrn Meyer weiß das Gericht entsprechend zu würdigen, kritisiert aber, dass sie etwas spät kommt. Dennoch, diesen Schritt zu gehen, ist die einzig richtige Konsequenz aus dem Verhalten des Herrn Meyer. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, hält das Gericht eine Haftstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten für ausreichend, angemessen und genug der Sühne. Die Untersuchungshaft wird auf dieses Urteil angerechnet.
Puh, das war also der Moment, in dem Sie zugestimmt haben, sich entmannen zu lassen.
Es war meine einzige, meine letzte Chance zum Überleben. Und es war Psychoterror, weil ich meine Entmannung selber bei der Stadt Hamburg beantragen musste, während ich in Haft saß. Mehrmals. Am 01.01.44 habe ich den Antrag zum ersten Mal gestellt und am 16.05. erneut. Am 19.06. wurde dem Antrag stattgegeben und ich wurde operiert.
Sollen wir eine Pause machen?
Nein, nein. Geht schon, danke. Ein halbes Jahr später, im Dezember, kurz vor Weihnachten, wurde ich dann begnadigt. Ich war froh, endlich raus zu sein, aber ich wusste mit meinem Leben nichts mehr anzufangen. Die Operation hatte mich komplett verändert. Ich wurde schwer depressiv, von Komplexen gequält. Was hatte das Leben mir denn noch zu bieten? Verstehen Sie mich nicht falsch, ich wollte mir nicht das Leben nehmen, das hatte ich nicht in mir. Aber ich hatte keinen Antrieb mehr, lebte nur noch so vor mich hin, völlig apathisch. Ich konnte nicht mehr arbeiten, die Nazis hatten mich gebrochen.
Bis heute.
Bis heute.
Am 17.12.1956 stellt Michael Meyer zum ersten Mal seine sogenannten Entschädigungsanträge wegen Schaden an Freiheit, Schaden an Körper und Gesundheit, eben seiner Entmannung, Schaden an Eigentum und Vermögen, Schaden durch Zahlung von Sonderabgaben, Geldstrafen, Bußen und Kosten und Schaden im beruflichen und wirtschaftlichen Fortkommen. Er legt dem ausgefüllten Antragsbogen eine Bescheinigung seiner Haftzeit bei und ein ärztliches Attest aus dem Jahre 1947, in dem der Arzt ihm bescheinigt, infolge der Entmannung schwer depressiv zu sein. Der Antrag wird inhaltlich erstmal gar nicht bearbeitet, sondern organisatorisch. Da Michael in München lebt, stellt er den Antrag bei der dortigen Behörde. Da er aber zum Stichtag 1952 kurze Zeit in Stuttgart gelebt hat, muss der Antrag an die dortige baden-württembergische Behörde. Dieser Verwaltungsakt alleine dauert 2 Jahre. Es ist klar, Michael braucht Hilfe. Diesen Behördendschungel kann er nicht allein durchqueren. Und deswegen wendet er sich an den Rechtsanwalt Heinz Pester.
Herr Meyer, ich nehme Ihr Mandat an.
Nach den Zeugenbefragungen, die wir hier miterlebt haben, schickte Pester den neu formulierten Antrag inklusive der protokollierten Befragungen an das Landesamt für Wiedergutmachung in Stuttgart. Am 26.03.1959 als Ergänzung zu den vorigen Anträgen. Er schließt seinen Antrag mit den Worten:
Sonach gilt der Antragsteller als politisch Verfolgter, der einen schweren Gesundheitsschaden erlitten hat und durch Regierungserlass an seiner Berufsausübung gehindert war. Da der Antragsteller jetzt über 70 Jahre alt ist und von Wohlfahrtsunterstützung lebt, wird gebeten, die Angelegenheit beschleunigt zu behandeln.
Kurz zuvor hat Michael sogar persönlich noch einen handschriftlichen Brief an den Präsidenten der Wiedergutmachungsbehörde verfasst. Er schreibt darin:
Ich lebe seit Jahren als arbeitsunfähiger Mensch durch das Dritte Reich in äußerster Not und brauche Wohlfahrtunterstützung. Ich wende mich persönlich an Sie, da der Herr Bundeskanzler Konrad Adenauer durch den Rundfunk in der Weihnachtszeit darauf hinwies, dass die alten Leute und Schwerbeschädigten sofort einen Vorschuss in der Wiedergutmachung in Anspruch nehmen können. Ich wende mich persönlich an Sie, Herr Präsident, damit ich in meinen alten Jahren wenigstens als Mensch ein paar Jahre leben kann. Ihre dringende Antwort entgegensehnend, hochachtungsvoll, Michael Mayer.
Man merkt diesen Zeilen die Eindringlichkeit wirklich an. Aber was hat es gebracht, zusammen mit dem Schreiben des Anwalts Pester? Nichts. Der Antrag wird komplett abgelehnt. Das Landesamt folgt der Argumentation nicht, sondern schreibt:
Wie aus dem in Abschrift vorgelegten Urteil des Amtsgerichts Hamburg vom 3.9.1943 hervorgeht, ist der Antragsteller ausschließlich wegen Vergehens gegen § 175 verurteilt worden. Politische, rassische, religiöse oder weltanschauliche Gründe haben für die Verurteilung und Entmannung des Antragstellers keinerlei Bedeutung gehabt.
Ist das wirklich verständlich, wie die Behörde hier handelt? Oder ist das noch der vorurteilsumwehte Muff in den Amtsstuben, der verhindert, dass die Menschen, die dort arbeiten, sich in den Schmerz und die Gedankenwelt eines homosexuellen Mannes einfühlen? Jedenfalls ziehen Michael Mayer und sein Anwalt vors Landesgericht. Und da dieses in einem Beschluss den Antrag zurückweist, ziehen die beiden weiter, bis vor das Oberlandesgericht. Doch auch hier wird der Antrag zurückgewiesen. Die Begründung lautet:
Eine Verfolgung begründet auch nicht der Umstand, dass der Kläger entmannt worden ist. Wie das Strafurteil vom 3.9.1943 ergibt, wurde er wegen homosexueller Betätigung verurteilt und anschließend mit seinem Einverständnis entmannt. Wenn er hierzu vorträgt, er habe sein Einverständnis nur erteilt, um einer KZ-Haft zu entgehen, so kann dies als richtig unterstellt werden. Denn selbst wenn es so gewesen sein sollte, hätte die dem Kläger angedrohte KZ-Haft nicht auf einem diskriminierenden, sondern auf einem kriminellen Grund beruht, sodass auch insoweit die Voraussetzungen von § 1 Bundesentschädigungsgesetz nicht gegeben wären.
Man kann sich nur vorstellen, wie das Gespräch zwischen Mandant und Anwalt danach verlief. Da Heinz Pester aber sein Mandat niederlegte, kann es vielleicht so verlaufen sein.
Es tut mir leid, Herr Mayer. Ich habe alles versucht. Aber hier wird alles getan, um nicht zu zahlen. Lege mein Mandat nieder. Man hat uns keine faire Chance gegeben. Dieser Prozess ist nur noch eine Farce.
Aber was soll ich denn jetzt machen?
Gehen Sie auch nicht zur Urteilsverkündung. Versuchen Sie, all das hinter sich zu lassen, auch wenn es schwerfällt. Dieser Staat will Sie für das Leid, das er Ihnen angetan hat, nicht entschädigen. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid.
Michael Mayer ging nach Niederbayern, nach Johannesbrunn. Dort, im Versorgungsheim für barmherzige Brüder, kam er unter. Er bekam monatlich 97,40 Mark Sozialhilfe vom Wohlfahrtsamt der Stadt München. Aber nicht einen Pfennig Entschädigung oder Wiedergutmachung. Es war zwar seit 1958 durch das Allgemeine Kriegsfolgengesetz auch verfolgten Homosexuellen möglich, Entschädigung zu beantragen, aber nicht denen, die nur nach § 175 Gefängnis- oder Zuchthausstrafen verbüßt hatten, da man diese Strafen weiterhin als rechtmäßig angesehen hat. 1969, kurz vor seinem 80. Geburtstag, starb Michael Mayer in München. Die Strafbarkeit von Homosexualität wurde erst 1976, 7 Jahre nach seinem Tod, eingeschränkt und erst 1994 komplett abgeschafft. Am 23.07.2002 hebt der Bundestag die während der NS-Zeit ergangenen Urteile nach § 175 auf. 57 Jahre nach Kriegsende. Noch später, im März 2011, werden die Härtefallrichtlinien des AKG, des Allgemeinen Kriegsfolgegesetzes, das Entschädigungen regelt, nochmal angepasst und nun können endlich auch Beihilfen für Freiheitsstrafen nach § 175 gewährt werden. Aber es leben einfach nicht mehr viele Zeitzeugen, die diese Ungerechtigkeit erleben mussten und die deswegen das Geld beantragen können. So wie Michael Mayer auch. Behalten wir ihn also in Erinnerung. Am besten in seiner Paraderolle die sie ihm nehmen und verbieten wollten.
Oh, das, meine Damen und Herren, war sie. Das große Mysterium unserer Zeit. Die wundersamste Erscheinung, die jemals diese Bühne betreten hat. Die einzigartige, der wahre, die und der sensationelle Hilma D'Amita. Applaus!
Das war es für dieses Mal bei den Sprechenden Akten. Sprechende Akten ist eine Produktion des Landesarchivs Baden-Württemberg, umgesetzt von We Are Producers in Zusammenarbeit mit Pool Artists. Buch Nils Bokelberg. Redaktion Christian Küker. Casting und Dialogregie Sven Sommer. Projektassistenz Sabrina Mohr. Aufnahme, Sounddesign und Mischung Michael Viol. Titelmusik Falk Andreas. Erzählerin Ulrike Kapfer. In den Hauptrollen Barbie Breakout als Michael Meyer, Bernhard Schütz als Heinz Pester, Nadine Nollau als Ursula Klüver und Robert Frank als Max Rappmannsberger. In den weiteren Rollen Christian Gaul, Elmar Börger, Felix Göser, Michael Viol, Norbert Stöß, Omid Paul Eftekari, Richard Barenberg, Roman Kern, Stefan Lehnen, Steffen Shorty Scheumann, Sven Sommer und Thomas Arnold. Grundlage für das Drehbuch bildete die Entschädigungsakte von Michael Meyer, die in der Abteilung Staatsarchiv Ludwigsburg des Landesarchivs Baden-Württemberg verwahrt wird. Die Handlung beruht auf wahren Begebenheiten. Einige Dialogszenen konnten aus den Akten rekonstruiert werden. Andere könnten sich so oder so ähnlich zugetragen haben.